Hallo und herzlich willkommen zu Diskussionsbedarf, der Podcast, in dem wir diskutieren, was wirklich wichtig ist. Mein Name ist Sophie und mir gegenüber sitzt heute Irmgard Gries, ehemalige OGH-Präsidentin, ehemalige Bundespräsidentschaftskandidatin und ehemalige Nationalratsabgeordnete. Herzlich willkommen, Irmgard Gries, heute bei mir. Danke fürs Zeitnehmen. Bist du aus der Steiermark gefahren?
Ja, ich bin heute nach Wien gekommen. Ich lebe in Graz und habe auch immer wieder in Wien zu tun und bin heute gekommen.
Und geboren bist du aber nicht in Graz, geboren bist du in Bösenbach.
Genau, das ist eine Katastralgemeinde von Deutschlandsberg und das ist ein Bauerndorf. Das hatte damals, ich glaube, 21 oder 22 Hausnummern und ist eben ein Teil von Deutschlandsberg.
Und Volksschule und war dann direkt dort oder war das zentral?
Volks- und Hauptschule bin ich in Deutschlandsberg gegangen, ja.
Und dann?
Und dann bin ich ein Jahr in die Handelsschule gegangen, weil ich wollte eigentlich Lehrerin werden, aber die Aufnahmeprüfung in die Lehrerbildungsanstalt nicht geschafft, weil ich nicht singen konnte. Und dann bin ich eben, dieses eine Jahr habe ich dann überbrückt in der Handelsschule und bin dann Handelsakademie gegangen, weil ich eben danach studieren wollte und ich hätte ja auch mit einem Jus-Studium oder Staatswissenschaften oder Betriebswirtschaft hätte ich auch unterrichten können. Und das war damals noch mein Ziel.
Ist dann aber doch anders gekommen nach dem Jus-Studium?
Ja, also ich habe ein Jahr Staatswissenschaften inskribiert, weil ich das Latinum machen musste. In der Hack haben wir kein Latein gehabt und dann, da habe ich eben gesehen, dass Jus das viel breitere Fach ist.
Ja.
Und habe dann nach diesem einen Jahr Jus inskribiert und habe dann Jus gemacht. Und als ich mit Jus fertig war, war ich dann Assistentin an der Uni.
Würdest du Leuten raten, ein Jus-Studium zu machen?
Ist heute die Situation ganz anders, als sie damals war? Also ich weiß nicht, ob ich das jemandem heute raten würde. Es hängt ganz davon ab, was sein oder ihr Ziel im Leben ist. Ich glaube, dass sich gerade im juristischen Bereich unglaublich viel ändert und dass man viel weniger Leute braucht als noch seinerzeit. Also das ist kein Zukunftsfach, glaube ich. Man kann durch künstliche Intelligenz sehr viel vereinfachen, sehr viel ersetzen. Wenn ich denke, als ich Assistentin an der Uni war, die ganze Recherchearbeit, was das Zeit gekostet hat, also alte Entscheidungen herauszusuchen, in diesen alten Zeitschriften, in der Bibliothek zu arbeiten, ist heute alles anders. Es gibt die Datenbanken, wo man auf Knopfdruck Literatur hat oder Vorentscheidungen hat, wie das Rechtsinformationssystem, alle Gesetze, den aktuellen Stand. Das ist ganz anders geworden. Also man braucht viel weniger Leute. Und auch diese Programme wie ChatGPT, die werden ja immer besser und man kann sich da jeden Schriftsatz vorformulieren lassen. Natürlich muss man mal drüber schauen, ob es nicht ganz daneben ist, aber man braucht viel weniger Leute. Daher weiß ich nicht. Also wenn jemand dafür brennt und sagt, ich will das unbedingt machen und hat auch eine konkrete Zukunftsvorstellung und einen konkreten Berufswunsch, dann ist das sicher gut, kann man das machen. Mhm. Aber wenn jemand sagt, ich studiere Jus, weil ich nicht recht weiß und mit Jus kann man viel machen, das ist vorbei.
Mhm. Ich sage lustigerweise, wenn Leute mich fragen, ob sie Jus machen sollen, meistens ja. Und zwar mit der Begründung, dass man dabei gewissermaßen lernt zu denken. Dass man damit kritischer denkt, dass man strukturierter denkt, auch viele Dinge einfach mal lernen muss. Aber dass es in Wahrheit eine Ausbildung ist, die sehr breit ist und die dann vielleicht nicht direkt im juristischen Sinne angewandt werden kann, aber man doch sehr viel mitnimmt in allen Bereichen. Aber es stimmt natürlich, dass der Anwendungsfall wesentlich kleiner wird.
Ist viel, viel weniger. Und kritisch denken muss man in allen Fächern, nicht? Auch wenn Sie ein naturwissenschaftliches Fach studieren, müssen Sie auch kritisch hinterfragen, kritisch denken. Hm. Und ich glaube, dass so in der Zeit wie heute ist es wichtiger, wenn man ein technisches Fach studiert, ob das jetzt Frau oder Mann ist, ist völlig wurscht. Hm. Oder eben, ja, Ingenieure werden gebraucht, nicht? Also China, habe ich jetzt gelesen, hat einen Anteil von Ingenieuren an den Jahrgängen, ich glaube von 30% jetzt bei, ja, den jungen Leuten in der Europäischen Union, ist einstellig. Ja? Da kommen wir extrem ins Hintertreffen. Also ja, da werden Leute gebraucht, ja, das ist wichtig. Aber Jus, also selbst wenn das Recht in einem gewissen Maß eine Bedeutung behält, was man heute auch nicht weiß, bei all den Bestrebungen, bei diesen libertären Bewegungen, die eigentlich gar keine Regeln und gar keine Regulierung mehr wollen. Es, hoffentlich setzt sich das nicht durch, aber da ändert sich momentan sehr viel und das wirkt sich natürlich auch auf die Berufsmöglichkeiten, auf die Berufschancen der jungen Leute aus.
Du hast schon angesprochen, du warst dann auf der Uni als Uni-Assistentin. In welchem Fach?
Zivilprozess.
Und eigentlich perfekte Ausbildung dann, um später Anwältin und Richterin zu werden auch?
Ja, das ist sicher nicht schlecht, aber also mein Hauptziel war, als ich Assistentin war, ich wollte im Ausland studieren und habe mich dann auch um ein Auslandsstipendium beworben. Und zwar habe ich ein Frank Boas-Stipendium bekommen für die Harvard Law School und war dann ein Jahr in den USA. Und das war eigentlich etwas, was ganz prägend und ganz entscheidend für mein Leben war, weil ich dort gesehen habe, dass so eine reine Universitätstätigkeit eigentlich nichts bringt. Ja. Die Leute, die Professoren, es waren eigentlich nur Männer dort, die hatten alle andere Funktionen auch gehabt, jedenfalls, die waren Präsidentenberater oder was immer. Ja. Aber dass jemand jetzt nur an der Universität ist, gerade in so einem judiziellen Fach, ist absolute Ausnahme. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich Praxis bekomme und also von der Praxisseite her das Recht kennenlernen und war dann Konzipientin in einer Anwaltskanzlei, habe die Anwaltsprüfung gemacht und dann musste ich mich entscheiden, was ich weitermache.
Ja. Ich war tatsächlich überrascht, dass du zuerst Anwältin oder Konzipientin warst und dann auf die Richterschiene gewechselt bist. Was hat da den Ausschlag gegeben?
Naja, ich war als Anwärterin, also als Konzipientin in einer Kanzlei, die sehr große Fälle gehabt hat und ich war 3 Jahre dort, also in dieser Ausbildungszeit, und ich habe eigentlich nur zugearbeitet. Also ich habe ganz wenig Gerichtserfahrung gehabt, wir hatten nur diese großen Fälle, also wenig kleine Fälle. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mich als Anwältin selbstständig mache, wenn ich mich eintragen lasse, dann kriege ich ja nicht die ganz großen Fälle, das ist logisch. Ja. Und jetzt in eine Streitkanzlei wollte ich eigentlich nicht gehen, ich war ja doch durch die Arbeitsbedingungen irgendwo auch verwöhnt in der Kanzlei. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, in diesen großen Sachen, die wir bei Gericht gehabt haben, dass es schwer ist, Richter, waren damals auch nur Männer, dazu zu bringen, sich wirklich mit der Sache auseinanderzusetzen. Da war oft so abweisend, ich weiß schon, na, muss ich nicht näher drauf eingehen und so. Und ich habe mir gedacht, wenn ich als Anwältin erfolgreich sein will, muss ich wissen, wie ein Richter denkt. Und die beste Möglichkeit dazu ist, ich arbeite einige Zeit als Richterin.
Ja.
Und damals hat man bei Gericht Leute gesucht. Also ich habe da, wie ich die Anwaltsprüfung gehabt habe, habe ich angerufen, da beim Obergericht in Wien, also ich war Konzipientin in Wien, beim Obergericht in Wien, habe gesagt, ich würde mich dafür interessieren, Richterin zu werden. Und dann hat der Zuständige, ein Vizepräsident, zu mir gesagt, ja, wir kommen uns vorbei, schauen wir uns das an. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ja, also sie werden da interessiert und suchen Leute. Ich habe nur 9 Monate Gerichtspraxis gehabt, also ich, und die habe ich in Raten gemacht, einmal 2 Wochen, einmal 4 Wochen und so. Ich war nie länger bei Gericht. Und dann hat er gemeint, ich habe ganz gut studiert und auch die Anwaltsprüfung gut gemacht, alles. Und ja, das wären alles sehr gute Voraussetzungen, hat er gesagt. Aber eine spricht gegen sie, sie sind unstet, weil ich halt verschiedene Sachen gemacht habe. Und ja, und dann konnte ich, oder hat man mir angeboten, dass ich beginne als Sprengerichterin, aber gleich als Richterin, ich war nie Richteramtsanwärterin, am Bezirksgericht für Handelssachen.
Ja.
Und da war ich ein Jahr und dann bin ich ans Handelsgericht gekommen.
Wie war der Einstieg, ohne dass man davor Richteranwärterin ist? Ist das dann doppelt herausfordernd?
Ja, natürlich. Schon, ich habe nie eine Verhandlung geführt. Ja. Ich bin hingekommen, ich weiß, am 1. Februar 1979 habe ich begonnen. Und da bin ich hinkommen und die Abteilung war schon 3 Monate unbesetzt. Und in der Zeit haben die Kolleginnen und Kollegen ausgeschrieben.
Ja.
aber es hat niemand verhandelt. Und ich bin hinkommen und es war schon für einige Monate voll ausgeschrieben.
Ja.
Und für den 2. Februar waren schon, ich glaube, 200 erste Tagsatzungen anberaumt. Ich war ein einziges Mal bei einer ersten Tagsatzung vorher, weil da hatten wir einen großen Fall, da ging es um sehr viel Geld. Mhm. Und da ist ein Konzipient hingegangen, ich bin mitgegangen, weil es eben ganz wichtig war, dass ja nichts versäumt wird.
Ja.
Das war die einzige erste Tagsatzung, die ich erlebt hatte. Und dann war ich dort, ja, und der Gerichtsvorsteher hat mir dann gezeigt, wie man die Kosten rechnet für die erste Tagsatzung. Ja. Das gibt es ja halt nicht mehr. Und weil die haben ausgeschrieben zwar, aber sie haben die Kosten nicht gerechnet. Es ist ja üblich, man hat ausgeschrieben, gleichzeitig die Kosten gerechnet, weil da kommt 15 pro Viertelstunde, kommt einer nach dem anderen, diese BU-Damen, also Beglaubigungsurkunde, Angestellte aus Kanzleien, die kommt und dann wird sofort, wenn der Beklagte nicht erscheint, die Stambilie draufgedrückt, die Kosten bestimmt, die hat man natürlich schon ausgerechnet, würde zu lang dauern. Und hat er mir das gezeigt, wie man das macht. Dann hat man die Kosten ausgerechnet. Am nächsten Tag habe ich dann begonnen. Dann war voll ausgeschrieben.
Wow.
Und ich habe nie vorher verhandelt und musste das halt machen.
Das ist schon eine Umstellung.
Das ist eine Umstellung, ja.
Also ich mache gerade Gerichtspraxis. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, mache ich sie nicht mehr. Aber ich durfte jetzt eine Verhandlung leiten. Ne? Und es sieht immer sehr leicht aus, wenn man daneben sitzt. Aber ich war schockiert, wie schwierig es ist, irgendwie alles im Griff zu haben, beide Parteien nebenbei zu protokollieren. Es ist echt nicht leicht.
Ja, ja, natürlich. Na, man, also das Entscheidende ist, wenn man Richterin ist oder Richter ist, dass man den Akt gut kennt. Mhm. Also man muss sich gut vorbereiten. Man muss rechtlich das überlegt haben.
Ja.
Man muss wissen, worauf es ankommt. Mhm. Na, ich habe den Leuten immer gesagt, na, sie wollen das und das, dem Kläger. Wenn sie das erreichen wollen, müssen sie das und das beweisen. Den Beklagten, sie wollen nicht zahlen oder was immer, worum es gegangen ist. Wenn sie das erreichen wollen, müssen sie das und das beweisen.
Ja.
Und jetzt überlegen sie sich,
wie
ich
sie
weiß
machen.
Es nicht, ob sie es beweisen können, das müssen sie wissen. Und davon hängt der Ausgang des Verfahrens ab.
Also,
ja, aber ich habe eben auch noch aus meiner Konzipientenzeit, da habe ich das ein paar Mal erlebt, dass Richter sehr stark darauf gedrängt hat, einen Fall zu vergleichen.
Und
das
Sicher,
hat mich
ja.
extrem gestört. Weil als Konzipientin kann man ja nicht vergleichen, nicht? Man muss ja, hängt ja vom Mandanten ab,
ja.
Also das kann man ja nicht machen. Und ich habe also überhaupt nichts zu einem Vergleich gesagt am Beginn der ersten Monate. Dann hat ein Kollege zu mir gesagt, dass ein Anwalt ihm gesagt hat, na, sie versucht es nicht einmal, das wäre manchmal schon gut. Und so habe ich erst langsam mich da hineingefunden und im ersten Jahr, ich glaube 100 Urteile gemacht. Ja.
Wow, das ist viel.
Ja, ja, das war sehr viel. Ja. Aber ich habe lieber ein Urteil gemacht, als ich
da... Als den Vergleich zu machen?
Ja, ja, also als zu drängen.
Ja.
Na, wenn jemand sich vergleichen wollte, habe ich natürlich nichts dagegen gehabt. Ja. Aber zu drängen, darauf zu drängen, nur um kein Urteil machen zu müssen, das wollte ich nicht, habe ich nicht gemacht.
Verstehe ich, machen aber einige.
Ja,
und es ist ja auch in der ZBU gewissermaßen vorgesehen, dass man es zumindest versucht. Sie sind dann aber, oder du bist dann sehr schnell aufs Handelsgericht aufgekommen.
Nach einem Jahr.
Nach einem Jahr, genau. War das, ich nehme mal stark an, gewollt?
Ja, also ich war natürlich sehr froh darüber.
Ja.
Und ich war ja älter als die anderen. Ne? Als ich Richterin geworden bin, war ich ja schon 33. Und das war natürlich dann für Kollegen und Kolleginnen auch schwierig, wenn da jemand jetzt so hineinkommt. Weil es geht ja, wie du ja wissen wirst, im Gericht alles nach dem Rang. Und der oder die wird dann vorgezogen. Aber ich bin halt nach einem Jahr dann ans Handelsgericht gekommen. Und die Zeit beim Handelsgericht, das war meine schönste Zeit bei Gericht. Ich war dort bis 1987. Ja, 6 Jahre, glaube ich, ja.
Ja.
Und da hängt es eben sehr stark von der Richterin oder vom Richter ab, wie ein Verfahren läuft, wenn man sich gut vorbereitet, wenn man auf die Leute eingeht, wenn man sich verständigen kann, kann man viel erreichen und das ist auch sehr befriedigend. In der Instanz ist das anders. Ne? Also beim Obergericht, das war überhaupt das, was ich am wenigsten gemocht habe. Ne? Da war ich 5 Jahre, davon 1 Jahr in Karenz und da hat mich besonders gestört die Mängelrügen in den Berufungen, die Beweisrügen, weil man eigentlich weniger weiß als der Erstrichter oder die Erstrichterin und die Vorsitzenden wollten in der Regel nicht die Beweise wiederholen. Und da muss man irgendwie so hinkünsteln, dass man das halten kann. Also das habe ich überhaupt nicht gern gemacht. Beim OGH ist es wieder interessant, weil man dann ja die Rechtsfragen aus dem Sachverhalt, da braucht man sich nicht mehr damit zu befassen. Aber das Sachverhalt ist ja das Ausschlaggebende. Und immer wieder hat man doch das Gefühl, das kann so nicht gewesen sein. Ist aber so festgestellt worden, davon muss man ausgehen und das ist dann oft auch nicht so lustig.
Ja, spannend. Wenn man denkt sich von außen, denkt man sich immer, dass die Instanz oder umso höher man oben ist, umso besser wird die Arbeit. Aber Gericht ist tatsächlich, weil der wesentliche Kern der Arbeit, die Verhandlung wegfällt, teilweise wirklich nicht so.
Ja, ja, das hängt natürlich wahrscheinlich von den handelnden Personen ab, aber für mich war schon die Zeit am Handelsgericht am schönsten.
Aber du warst offensichtlich sehr, sehr erfolgreich in der Instanz auch und am OGH auch.
Weiß ich nicht, ne? Ich habe mich immer bemüht, meine Arbeit zu machen. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, ich schaffe es nicht.
Ja.
Es war halt manchmal mehr, manchmal weniger. Und als ich zum OGH gekommen bin, haben wir auch noch 180 Sachen, Akten im Jahr gehabt. Ne? Das ist halt auch viel weniger. Und hat sich ja überall viel geändert. Aber ich bin halt immer mit der Einstellung an die Sache herangegangen, ich muss das jetzt machen und ich bemühe mich, das halbwegs zu machen. Ja, und das war für mich zu schaffen. Ja.
Und am Ende warst du dann sogar Präsidentin vom OGH.
Ja.
Wie das?
Ja, das ist ganz was anderes, nicht? Und als ich Präsidentin geworden bin, da wollte ich unbedingt in der Rechtsprechung bleiben mit einem Teil. Das war nicht üblich und weil meine Vorgänger waren nicht mehr in der Rechtsprechung und das war schwierig, das durchzusetzen beim Personalsenat, weil sie gedacht haben, ich kümmere mich zu wenig dann ums Gericht, wenn ich jetzt noch in der Rechtsprechung bin. Da habe ich zuerst im kleinen Senat gehabt Markenrecht und im nächsten haben sie mir dann noch Patentrecht dazugegeben. Ich habe immer im Immaterialgüterrecht gearbeitet und Gott sei Dank war ich noch in der Rechtsprechung. Also das hätte ich nicht wollen, also nur Justizverwaltung. Yeah. Und ich habe mich halt bemüht und ich kann mich noch gut erinnern, als ich gewusst habe, dass ich ernannt werde, da habe ich mir überlegt, warum willst du das eigentlich machen? Was ist jetzt mein Beweggrund? Warum strebe ich das an? Und dann habe ich mir gedacht, das gibt mir die Möglichkeit, die Dinge zu ändern, die mich in meiner Arbeit als Richterin immer behindert haben. Mhm. Und es hat gut begonnen, weil ich habe am 1. Jänner begonnen und dann, ich weiß nicht, am 2. oder 3. Jänner kommt ein Kollege, der neu an den OGH gekommen ist und der sagt zu mir, ja, wäre es nicht möglich, dass die Bibliothek länger offen hat. Na, die hat offen gehabt, ich glaube, von 8 bis 4.
Ja.
Richter haben ja keine Dienstzeit, kannst du arbeiten, wann du willst, aber um 4 haben die zugesperrt. Und ich weiß noch gut, ich bin immer von Graz heraufgependelt und habe immer mir da die Literatur zusammengesucht und dann eben zu Hause wieder arbeiten zu können. War halt einmal in der Woche in Wien. Und da hat der Angestellte in der Bibliothek dann immer gesagt, ich weiß nicht, knapp vor 4, Frau Hofrätin, der Drucker, der Kopierer wird jetzt abgeschaltet. Also, das ist wirklich, war ungut, ne? Es war so ein Druck, ja. Und dann habe ich überlegt, was man machen kann. Dann habe ich mit der Leiterin der Bibliothek gesprochen, können die länger offen haben. Sagt, na, das ist schwierig, der Zug geht, der Bus geht, das geht nicht. Dann habe ich überlegt und dann halt gesagt, ja, aber was ist, wenn die Richter einen Schlüssel bekommen, die Richterinnen, und können hineingehen, ne?
Ja.
Wann sie wollen. Und ich habe ja noch was gemacht, wie ich da Präsidentin geworden bin. Ich habe einen OGH-Café eingeführt, alle 6 Wochen. Für alle Richterinnen und Richter des OGH, immer am Nachmittag halt, wo man sich trifft, wo es etwas zu trinken und wo es ein bisschen was zu essen gibt. Und habe immer bei diesem, vor allem, da war der Beweggrund der, dass eigentlich wenig Kontakt zwischen Zivilrichtern und Strafrichtern war. Ich habe gedacht, damit wir einander besser kennenlernen, sind alle eingeladen, wer kommen will, kommt.
Ja. Ja.
Und bei diesen OGH-Cafés habe ich immer besprochen, was ich ändern will. Und auch beim OGH-Café besprochen, aber was sagt es dazu, können wir die Bibliothek für alle zugänglich machen. Und da waren einige extrem dagegen. Und gesagt, das ist jetzt so schön hergerichtet, die Bibliothek, und das wird devastiert oder was weiß ich. Habe ich gesagt, na, also wenn wir das von unseren Leuten und von uns fürchten, müssen wir eigentlich zusperren. Ne? Weil wer kann uns dann noch seinen Streitfall zum Entscheiden geben? Und habe gedacht, na gut, aber die Bedenken gibt es. Dann haben wir wie Folgendes gemacht. Eine Probezeit von 4 Wochen eingeführt. Und einmal die Voraussetzung war einmal, dass wir das Schloss bei der Türe gewechselt haben, das automatisch verschließt, wenn jemand weggeht, weil die Gefahr ist, jemand sperrt nicht zu.
Ja.
Denkt nicht, und ist ja das Café, dort kann jemand hineingehen. Also Schloss gewesen, was es kostet, ich glaube 1600 Euro oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Doch, das ist drinnen. Und dann habe ich jeden, der sich, oder jede, die sich so um eine Zugangsberechtigung beworben haben, habe ich unterschreiben lassen, dass sie keine Bücher mitnehmen, dass sie die Bücher nicht selber zurückstellen, weil das war auch eine Befürchtung in der Bibliothek, die stellen das irgendwo hinein und dann findet man es nicht mehr. Das dritte war nicht für den Privatgebrauch kopieren.
Ja.
Und haben wir immer kontrolliert dann auch in den ersten Monaten die Kopierstände und es war eigentlich nichts. Ne? Haben wir das 4 Wochen gemacht und dann war eben schon für mich schon irgendwo erfreulich, weil nach 3 Wochen ist der, der da sich besonders dagegen gewehrt hat, gekommen, da auch eine Zutrittsberechtigung sich geben lassen. Und nachdem in 4 Wochen nichts passiert ist, ja,
yeah,
haben wir es dann für alle Richter im ganzen Haus geöffnet.
Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Jetzt ist es selbstverständlich. Ne? Und so waren verschiedene Sachen, die ich geändert habe. Also das war schön. Also konnte ich schon einiges machen.
Aber sehr richtig, auch wenn man nicht mal von Richtern mehr erwarten kann, dass sie Bücher korrekt behandeln und eine Bibliothek richtig verwenden. Ne?
Dann muss zusperren.
Dann wird's eh, dann muss zusperren, ja. Völlig korrekt. Man würde meinen, OGH-Präsidentin wäre die Krönung einer Berufskarriere. Aber nein, du hast noch die Politik angehängt. Mit zuallererst einem Bundespräsidentschaftswahlkampf. Wie war das für dich, Retroperspektiv?
Ja, das war eine interessante Herausforderung. Dem vorausgegangen ist ja die Hypo-Kommission.
Stimmt.
Und bei der Hypo-Kommission, ja, das war eine sehr interessante Aufgabe. Und das war, wir haben einen großen Bericht vorgelegt, waren 5 Leute in dieser Kommission. Und dadurch habe ich auch eine gewisse Bekanntheit bekommen. Und dann bin ich halt von verschiedenen Seiten angesprochen worden, ob ich nicht kandidieren will. Und haben gedacht, ja, also ist jedenfalls eine interessante Erfahrung. Und was mich gereizt hätte oder gereizt hat an diesem Abend, war ja der Einfluss des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin auf die Besetzung der höchsten Verwaltungspositionen.
Ja.
Und für das Funktionieren der Verwaltung ist ganz entscheidend, wer da an der Spitze steht. Wenn das engagierte Leute sind, wenn das kompetente Leute sind, die darauf schaut, dass die Behörde ihre Aufgaben auch wirklich erfüllt, dann funktioniert die Verwaltung. Ja, und dass eben also wirklich da auch die Leute entsprechend motiviert und entsprechend kontrolliert. Nicht? Also das ist eine ganz wichtige Position aus diesem Grund. Und ich bin ja daran interessiert, natürlich, dass der Staat funktioniert, dass die Verwaltung funktioniert. Das ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft, für unser Zusammenleben. Und daher habe ich mich entschlossen zu kandidieren. Und ich habe ja als unabhängige Kandidatin kandidiert, von keiner Partei nominiert. Und die NEOS haben beschlossen, dass sie sowohl den Van der Bellen unterstützen als auch mich.
Ja. Yeah.
Und die NEOS haben mir sehr geholfen dadurch, dass sie die Bewilligung für das Aufstellen dieser Dreieckstände in Wien zur Verfügung gestellt haben. Weil da muss man 3/4 Jahr oder wie lange vorher ansuchen, wäre sie nicht ausgegangen. Und es war ein rein spendenfinanzierter Wahlkampf. Wir haben vom ersten Tag an alle Spenden auf der Website offengelegt, ohne Grenze, also 1 Euro bis die höchste Spende waren 100.000 Euro.
Ja.
Und das war ein junges Team. Das waren Leute, die noch nie einen Wahlkampf gemacht haben. Die waren sehr engagiert. Also das war ganz toll, eine tolle Stimmung und ja, es hat sich alles gut gefügt. Ja. Das ist, ich weiß noch, der Milo Dessela, der den Wahlkampf organisiert hat, der hat sich nach einem Lokal umgeschaut und dann geht er durch die Marie-Hilfer-Straße und da sieht er irgendwo ja Räume zu vermieten und dann geht er hin und sagt, ja, also was das kosten würde und so. Und er sagt, wofür brauchen Sie es? Dann sagt er ihm dafür und hat ihm dann eine ganz günstige Miete angeboten.
Yeah.
Ja. Und dann sind Leute hingekommen, haben dort geholfen. Ne? Ich weiß nicht, so eine Dame aus dem 19., die dann geholfen hat, diese Unterstützungserklärungen zu sortieren und einzuordnen. Also es war eine tolle Unterstützung, war ein tolles Erlebnis. Und ich bin ganz in Österreich herumgekommen, habe viele Leute kennengelernt und habe auch gesehen, wie viele wirklich engagierte Leute es gibt. Das war eine wirklich schöne Erfahrung.
Es war auch ein richtig guter Wahlkampf. Also dass das,
ja, das war mit bescheidenen Mitteln. Wir haben weniger als 1 Euro für eine Stimme ausgegeben.
Ja.
Weniger als 1 Euro. Also wir hatten 800.000 Euro
ja.
Spenden und über 800.000 Euro Stimmen. Also über 800.000 Stimmen.
Ja, ja. Weil es war meine allererste Wahl tatsächlich und ich habe dich gewählt damals.
Mhm.
Und danke. Kann mich noch an die Wahl sehr gut erinnern auch, ja. Und dann quasi, nachdem NEOS die Dreieckstände für Wien mitorganisiert hat, bist du dann auch bei NEOS angedockt und ins Parlament eingezogen mit NEOS.
Ja, ich habe dann ein Angebot von Kurz gehabt und von Matthias Strolz und musste mich immer entscheiden.
War die Entscheidung schwer?
Ich habe schon sehr überlegt, aber gab es ja verschiedene Überlegungen da in dem Zusammenhang. Nicht?
Ja.
Also auch die Frage, was kann ich wirklich machen, was kann ich ja wirklich erreichen. Und ausschlaggebend war für mich dann schon, dass die NEOS mich unterstützt hatten und ich mir gedacht habe, das fände ich nicht richtig, wenn ich jetzt da bei Kurz andocke.
Denkt man sich manchmal eigentlich als ehemalige Kandidatin fürs Bundespräsidentschaftsamt auch bei Entscheidungen, die getroffen werden vom Bundespräsidenten, das hätte ich anders gemacht oder
nein,
spannend?
Nein, das könnte ich eigentlich nicht sagen, weil das ist ja, das kann man immer nur beurteilen, wenn man in der Situation ist.
Und wenn man alle Informationen
ja,
hat.
Also ja, also man kann nicht sagen, ich würde das jetzt anders machen, ich habe ja nicht die Informationen, ich bin nicht in der Situation und nein, das denke ich eigentlich ja nicht.
Wir waren jetzt ja doch mal mehr ins Inhaltliche gehend, das war alles sehr inhaltlich bis jetzt, aber vielleicht auch ins Politische gehend. Wir hatten jetzt ja knapp eine FPÖ-ÖVP-Regierung. Wir hatten sie jetzt zum Glück knapp nicht. Und da waren sehr viele Debatten darüber, was die FPÖ mit unserem Rechtsstaat eigentlich machen könnte und auch mit unserem Mediensystem, mit Europa. Wie hast du das wahrgenommen und was sind da aus deiner Sicht die größten Gefahrenstellen, wo eine FPÖ unter Herbert Kickl zum Beispiel Dinge im Rechtsstaat kaputt machen könnte, nachhaltig?
Also eine ganz große Gefahr sehe ich oder habe ich gesehen bei den Medien.
Ja.
Weil die Medien sind für das Funktionieren des Rechtsstaats ganz entscheidend. Wir brauchen unabhängige Medien, die arbeiten können, die informieren können, weil das ja natürlich die Einstellung auch zum Staat prägt.
Mhm.
Und beim Rechtsstaat unmittelbar ist es jetzt so, dass Gott sei Dank bei uns die Institutionen so stark sind, dass eine Partei, die jetzt in die Regierung kommt, da nicht so viel ändern kann. Es ist in den anderen Ländern, die eine sehr rechte Regierung bekommen haben, zum Teil rechtsextrem, immer so gewesen, dass man die Richterauswahl beeinflusst hat. Also
ja,
dass man missliebige Personen nicht genommen hat, also Personen, die eine andere Einstellung gehabt hat und eben zum Beispiel wie in Ungarn, als Orban an die Macht gekommen ist, die Fidesz, da hat man das Pensionsalter für die Richter herabgesetzt, für die Richter am obersten Gericht, ich glaube von 65 auf 62 und mit einem Schlag war man dann so und so viele Richter los und
ja,
hat Leute hier hineinsetzen können.
Ja.
Oder auch beim Verfassungsgericht in Ungarn hat man die Zahl der Mitglieder erhöht und hat auch dadurch das erreicht. In Polen war das ähnlich. Ja. Also man versucht immer eine autoritär oder autokratisch angehauchte Bewegung, versucht immer über die Personen das zu steuern, über die Auswahl der Richterinnen und Richter. Und da ist Gott sei Dank das bei uns nicht so leicht. Also in der ordentlichen Gerichtsbarkeit überhaupt nicht. Da haben wir das Glück, dass die Personalsenate da einen Vorschlag machen. Und meine Erfahrung bei Gericht war, dass die parteipolitische Orientierung überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das hat niemanden interessiert. Man hat es manchmal gewusst, der ist SPÖ nahe oder wie immer. Ja, aber das hat also für die Karriere oder für das Tätigkeitsgebiet keine Rolle gespielt. Bei den Verwaltungsgerichten ist es anders. Da hat man ja leider, als die Verwaltungsgerichtsbarkeit eingeführt wurde, nicht sofort, bis heute auch noch nicht, den gleichen Karriereverlauf gewählt wie bei den Richtern und das gleiche Auswahlverfahren. Da hat man eben Leute zu Verwaltungsrichterinnen und Richtern gemacht, die vorher, ich weiß nicht, in Kabinetten waren, halt in der Verwaltung irgendeine Position gehabt haben, die auch nicht diese Ausbildung hatten, die eben Richteramtsanwärter und Richteramtsanwärterinnen bekommen. Und ich glaube schon, dass diese Ausbildung ganz entscheidend ist, weil sie ja doch die Einstellung prägt, das Bewusstsein prägt, diese Unabhängigkeit prägt. Ich hoffe, dass da noch irgendwas geschehen wird. Ich hoffe es, aber es gab Bemühungen in den letzten Jahren, die waren nicht erfolgreich, weil eben, so wurde mir gesagt, und ich war auch einmal bei einer Veranstaltung dabei, die Verwaltungsrichterinnen und Richter sagen, na, was wollt ihr eigentlich, wir sind ja Richter, also warum sollen wir ja, irgendetwas ändern müssen. Das ist schade. Und beim Verfassungsgerichtshof ist es so, dass ja der Nationalrat hier bestimmt oder auch der Bundesrat. Und da ist halt, da ist natürlich dann das Problem, wenn jetzt eine Partei in der Regierung ist und wir haben ja jetzt gesehen, dass sie keinen Sideletter mehr haben, sondern das offenlegen, wer jetzt welche Positionen besetzen darf, also wer Leute nominieren darf für die Positionen. Und da ist meine Hoffnung, dass jedenfalls NEOS jemanden auswählen werden, der wirklich qualifiziert ist. Was natürlich nicht leicht ist, weil wie soll eine Partei die Qualifikation jetzt von Leuten beurteilen? Die kennen sie ja oft nicht, sie wissen das nicht. Und die große Gefahr ist, dass parteipolitische Erwägungen hier eine Rolle spielen. Hm. Also ich war ja Ersatzmitglied am Verfassungsgerichtshof und als ich aufgehört habe, mit 70 muss man ja aufhören, da hat sich auch ein Kollege vom Obersten Gerichtshof beworben und es war immer, ein Mitglied des Obersten Gerichtshofs war auch Ersatzmitglied am Verfassungsgerichtshof, weil eben das eine gewisse Verschränkung beider Gerichte war. Man weiß dann voneinander, was machen die, was machen die, kann sich austauschen und so. Ein außerordentlich gut qualifizierter Kollege, wirklich, also für mich der beste Richter, hat sich beworben. Die NEOS haben für ihn gestimmt und noch einer, weil der Sepp Schellhorn war nicht da und wir haben aber 10 Stimmen für ihn gehabt. Da waren wir damals 10 NEOS-Abgeordnete und einer war nicht, da waren 10. Einer von den anderen hat sich auch überzeugen lassen. Und, aber die ÖVP und die SPÖ, die haben dann für den Parteianwalt der ÖVP gestimmt.
Okay.
Der ist es geworden und zum ersten Mal kein Mitglied des OGH, Ersatzmitglied am Verfassungsgerichtshof. Ich finde das von Parteien so kurzsichtig und auch unverantwortlich. Der ist ja dann auch öfter, ich weiß nicht, wie oft er eingesetzt wurde, weil natürlich, das kann ja der Präsident dort entscheiden und dann, wenn da eine gewisse Verbindung besteht, dann nimmt er ihn vielleicht nicht, genauso wie Brandstätter auch Mitglied des Verfassungsgerichtshofs geworden ist, ne? Und praktisch war in fast allen Fällen befangen, soweit das eine Regierungsvorlage war. Also diese Kurzsichtigkeit von Parteien, ja. Und da hoffe ich, dass die Parteien, ja, aber jedenfalls die NEOS jetzt in der Regierung sind, das anders machen. Das ist meine ganz große Hoffnung, dass sie da ein Vorbild sind, dass sie wirklich jemanden qualifiziert nehmen. Wenn nun aber eine Partei hier das Sagen hat, die eben ideologisch sehr stark bestimmt ist, ja, da besteht die große Gefahr, dass sie dann jemanden nimmt, der ihm diese Ideologie vertritt. Man muss leider Ideologie sagen, also die werden sagen, unsere Werte.
Ja. Ja.
Und da ist es schon möglich, dass man gewisse Entscheidungen beeinflusst, obwohl natürlich, das sind 13 Leute, die dort abstimmen, dann kommt ein oder zwei dazu. Ja. Also Österreich, das ist das ganz große Glück, hat sehr starke Institutionen. Also auch eine Partei, die sehr weit rechts steht, kann das nicht ruinieren.
Ja, absolut. Das habe auch ich mir gedacht, als ein bisschen auch die Hoffnung, die man noch hat, dass ja wir das große Glück haben, dass die FPÖ nicht so viel Gestaltungsmacht hätte in der Situation. Mhm. Gleichzeitig natürlich, die Besetzungen von VfGH-Richtern etc. sind nicht ideal, weil sie halt so parteipolitisch getrieben sind. Und da müsste man inwieweit den gesamten Prozess ändern. Weil ich glaube, dass politische Parteien jetzt sich total bessern, sehe ich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Ne? Aber noch entscheidender als jetzt unmittelbar bei Gerichten ist ja der Einfluss von Parteien in den Ministerien, in denen sie den Minister stellen. Und da haben sie natürlich einen Einfluss. Ne? Ich glaube, wir haben wieder Generalsekretäre bestellt, was ja völlig daneben ist. Ja? Also ich verstehe nicht, dass man das wieder macht, weil das eben etwas ist, was die Beamten demotiviert, dass da jemand zwischen die Beamten und dem Minister oder die Ministerin gestellt wird, der jetzt eine Weisungsbefugnis gegenüber den Beamten hat.
Yeah.
Und es war ja in dieser Zeit, das war die blau-schwarze oder schwarz-blaue Koalition, dass dann manche Sektionsleiter, Sektionsleiterinnen gar keinen Zugang mehr zum Minister oder zur Ministerin.
Ja, jetzt
macht man das wieder. Ich verstehe es nicht.
Ne? Ja.
Das dürfte man auf gar keinen Fall machen. Und ob nun die Leute die Demokratie schätzen, man sagt immer, ja, die Demokratie hat für viele keinen Wert mehr, das hängt doch ganz stark davon ab, ob der Staat funktioniert, ob die öffentliche Verwaltung funktioniert. Die Demokratie, das ist was Abstraktes. Aber die Leute wollen wissen, ja, funktionieren jetzt diese staatlichen Einrichtungen, die Behörden? Kriege ich einen Termin? Wird das gemacht? Wenn ich jetzt eine Behandlung brauche, kriege ich die? Kriege ich die nicht, wenn ich einen neuen Pass brauche? Funktioniert das? Wie ist es mit der Flächenwidmung? Kann da jemand jetzt irgendwas hinstellen, nur weil er eben gute Verbindungen hat oder was immer? Das ist doch das Entscheidende.
Richtig.
Und da müssten die Parteien ansetzen. All dieses Gerede, ja, wir müssen das Demokratiebewusstsein in der Schule schon oder irgendwie stärker, also davon ist nicht unwichtig, ja, von mir aus kann man das schon machen, aber das ist nicht das Wesentliche. Der Staat muss, um jetzt einen gängigen Ausdruck zu verwenden, liefern.
Ja.
Der muss die Leistung erbringen, die man sich erwartet. Und dann werden die Leute Vertrauen in dieses System haben. Aber nicht schöne Worte, große Reden, irgendwas daherreden. Ne? Das ist nicht der Punkt. Ja. Also das würde ich den Neos ganz stark ins Stammbuch schreiben.
Ist mitgenommen. Gleichzeitig ist dieses Reden schwingen, dieses in sozialen Medien sich präsentieren, total in den Vordergrund gerückt. Mhm. Und mir kommt auch vor, dass Politik mittlerweile einen so schlechten Ruf hat, dass wir die besten Köpfe auch einfach nicht mehr bekommen. Dass sehr viele Leute sagen, oh Gott, nein, das tue ich mir sicher nicht an. Wo für mich dann einfach die Frage ist, ja, es besser machen und dann auch wieder bessere Leute anziehen, aber im System, und du hast dich damit ja sehr lange schon beschäftigt, was sind denn die größten Hebel, um Korruption, um auch Effizienz zu steigern, also Korruption zu schwächen und Effizienz zu steigern in solchen Systemen, damit die Leute einfach das Gefühl haben, es funktioniert, es geht was weiter, unser Wohlstand ist gesichert, ich bekomme irgendwann eine Pension, der Rechtsstaat funktioniert großartig, ich bin froh, in Österreich zu leben. Wie denkst du, kommen wir da am schnellsten hin?
Ja, indem eben erstens einmal gute Leute in die Führungspositionen berufen werden, indem man ein Auswahlverfahren hat, das objektiviert ist, dass man hier Kommissionen einsetzt, die wirklich von Fachleuten besetzt sind. Also wir hatten ja, ich bin ja auch in dieser Gruppe Bessere Verwaltung. Die NEOS haben ja den Großteil der Vorschläge übernommen. Ich hoffe, sie setzen auch was davon um. Und da haben wir vorgeschlagen, dass es einen Pool von Leuten gibt, aus denen ausgewählt wird für so eine solche Kommission, die dann Kandidatinnen und Kandidaten beurteilen. Nicht, ich setze eine Kommission ein und die Kommission weiß, wen sie auswählen muss. Ja? Und zufällig ist der oder die die Bestqualifizierte. Ja? Also, dass man mit dem aufhört, weil der Fisch stinkt vom Kopf. Hm. Es ist ganz entscheidend, wer das ist. Aber ein erster Punkt, ja, die richtigen Leute in diese Positionen bringen, die mitnehmen können, die motivieren können, die Leute ansprechen können, die ein gutes Klima schaffen, die auch Leistung verlangen, die selber Leistung erbringen und auch Leistung verlangen. Also das Führungspersonal, ganz entscheidend. Das zweite ist, dass ja man sich die großen Themen, die wir haben, anschauen muss und sagen muss, wo stehen wir da jetzt, wo wollen wir hin und welche Maßnahmen müssen wir setzen. Und da kommt man dann drauf, wenn wir jetzt nehmen, ein Beispiel, das haben wir auch in dieser Initiative gehabt, mehr gesunde Lebensjahre. Ist ja ganz wichtig für unser System. Ne?
Ja.
Das kostet dann weniger, wenn die Leute länger gesund sind, länger fit sind, alles. Ne? Jetzt, wenn ich so ein Thema habe, wie mehr gesunde Lebensjahre, wie erreiche ich das? Ja, das kann nicht nur allein das Gesundheitsministerium erreichen. Da brauche ich genauso das Bildungsministerium.
Ja.
Ja, Sport, ganz wichtig. Ne? Das heißt, ich brauche Zusammenarbeit zwischen den Ministerien. Ich muss erstens einmal Strategien formulieren. Mehr gesunde Lebensjahre wollen wir erreichen. Ja? Dann muss ich mich fragen, wer kann dazu beitragen? Welche Ressorts können hier einen Beitrag leisten? Und dann müssen die zusammenarbeiten. ich habe es ja erlebt, auch jetzt wieder da bei meiner letzten Kommission, in der ich war, dass das Finanzministerium wacht über die Studien, die sie haben, die geben es nicht her, ja? Und die anderen, wir sind das Klimaschutzministerium, das soll schauen, was bleibt. Oder denken Sie an die Covid-Maßnahmen. Ja. Es war absurd, was da abgelaufen ist. Zum Beispiel bei den Ersatzleistungen für Unternehmen, deren Dienstnehmer nicht arbeiten durften, weil halt jemand in ihrem Familienkreis Covid gehabt hat. Und diese Unternehmen sind für diesen Ausfall entschädigt worden. Jetzt würde man sich sagen, ja, und diese Entschädigung richtet sich nach dem Gehalt. Ne? Der hat so und so viel weitergekriegt und daher. Jetzt würde man sagen, naja, wie berechnet man diese Entschädigung? Ja, da fragt man sich einmal, hat jemand die Daten? Ja, natürlich hat jemand die Daten, die Sozialversicherung. Die haben ja alle Daten, ne? Weil der muss ja Sozialversicherung sein. Ja. Wie hat man es gemacht? Das Gesundheitsministerium hat das abgewickelt. Ja. Die überhaupt keine Daten haben. Und wie haben sie es aufgesetzt? Ein Excel-Sheet, ich glaube 39 Seiten, weil mich hat eine Steuerberaterin kontaktiert, die das für ihre Klienten macht. Und sie sagt, sie können sich nicht vorstellen, was das für Arbeit ist. Wie furchtbar das ist. Und das musste ausgefüllt werden. Hat gekostet, Zeit gekostet alles. Völlig unsinnig, weil wir auch in der Digitalisierung noch nicht so weit sind. Also war dieses Excel-Sheet. Und dann war das Witzige, war, das Gesundheitsministerium hat einen Rechner zur Verfügung gestellt und mit diesem Rechner konnte man ausrechnen, wie hoch die Entschädigung ist. Ja? Da musst du dann irgendwelche Daten eingeben und dann ist er rausgekommen. Sie hat mir gesagt, sie hat das nachgeprüft. Ich weiß nicht, einmal so ein 10.000 Euro zu viel herauskommen. 20.000. Ich habe damals versucht, sie mir halt gebeten, ob ich mit irgendjemandem reden kann. Habe mit dem steirischen Landeshauptmann geredet, habe im Gesundheitsministerium mit der Kabinettschefin geredet. Hat sich dann herausgestellt, dass der Zuständige hat diesen Rechner programmiert. Daher war es schwierig, da irgendeine Änderung zu erreichen. Also ich meine, unsinnig. Man kann nur sagen, sie non è vero, ben trovato. Aber ich glaube, es ist wirklich so geschehen. Wir haben Unsummen von Geld in den Sand gesetzt. Ja. Mm. Und jetzt die neue Regierung muss alles tun, um die Prozesse zu straffen, zu koordinieren, Strategien zu entwickeln, sich zu überlegen, wozu sind wir eigentlich da. Und jeder, der jetzt da in einer Position ist, sollte sich fragen, warum mache ich denn das? Was ist denn mein Beweggrund? Was will ich denn erreichen? Wie will ich denn in 5 Jahren, hoffen wir, dass so lange hält, das wissen wir nicht, aber will ich mir dann in den Spiegel schauen können?
Ja, ja.
Will ich dann sagen können, das und das habe ich gemacht? Oder? Also das wäre wichtig. Ja. Es hängt immer an den handelnden Personen, an den Menschen. Ich hoffe sehr, dass in dem jetzt bei dieser Regierung so viel Vernunft ist, so viel Einsicht ist, so viel Kompetenz ist, dass sie das schaffen. Hoffentlich.
Ich hoffe es auch sehr. Ich kann mich noch gut erinnern, im Jänner, da hatten wir nicht das Gefühl, da war es kein, wir definieren ein Ziel gemeinsam und schauen, welche Maßnahmen braucht es, um dahin zu kommen. Da war es ein, oh, es gibt ein Ziel, aber diese Maßnahme, die könnte man der ÖVP zuschreiben, also machen wir das nicht, oder der SPÖ oder NEOS. So ein Krieg ineinander in einem System, das eigentlich zusammenarbeiten sollte und für Lösungen arbeiten sollte. Das ist jetzt wesentlich besser. Ich hoffe, dass das so bleibt.
Ich hoffe auch, dass nicht diese parteipolitischen Egoismen wieder sind. Nicht?
Voll.
Dass man sagt, und ich habe schon erlebt in der kurzen Zeit, in der ich da in der Politik war, dass es oft nicht darum geht, dass man selber einen Erfolg hat, sondern es geht darum, dass der andere keinen Erfolg hat.
Richtig.
Und
genau das.
Das ist tödlich.
Und gleichzeitig übersieht man, dass von all dem die FPÖ eigentlich die ist, die am meisten profitiert.
Na natürlich, natürlich. Na, die brauchen gar nichts machen.
Und man sich gegenseitig die auch nichts mehr wegnehmen kann.
Ja, die anderen erledigen die Arbeit für sie.
Ja, absolut.
Und natürlich schauen die Leute, ja, wie funktioniert der Staat. Ja.
Ja.
Und wenn es jetzt so schwache Leute gibt, wenn es jetzt eben, wenn gewisse Prozesse nicht funktionieren oder was immer, dann zahlt das auf das Konto der FPÖ ein, logischerweise. Ja. Weil die Leute sagen, lass mal die einmal probieren.
Richtig.
Die sollen es einmal machen. Ja, verstehe ich auch.
In der Hoffnung, dass es besser wird und wir werden dafür arbeiten, so gut es geht. Auch ein Buch, das eigentlich ganz gut zum Thema passt, nämlich ein unternehmerisches Buch, in der Frage, wie man am besten Ziele erreicht tatsächlich, ist von unserem vorigen Gast, von Linda Lorenzoni, empfohlen worden. Die hat ein Startup-Unternehmen im Bereich der Gastrovermittlung, wo es ganz stark darum geht, dass man Kellner, Köche etc. vermittelt, aber mit viel Wertschätzung. Und die hat diesen Buchtipp dagelassen, das heißt, das darf ich dir mitgeben.
Ja, danke schön.
Das und ist sehr lieb, ja. Gleichzeitig darf ich fragen, ob du einen Buchtipp hättest.
Also das letzte Buch, das ich jetzt gelesen habe, und zwar aus einem bestimmten Grund, ich war da bei diesem Wiener Neustädter Festival Wortwiege.
Ja.
Und da ist die Apologie des Sokrates aufgeführt worden.
Ja.
Und danach hat die Regisseurin mit mir ein Gespräch geführt. Und aus diesem Anlass habe ich mir es gibt eine sehr schöne Ausgabe jetzt, eine Manesse-Ausgabe, eine kleine, die Apologie des Sokrates, habe ich das gelesen. Und das ist etwas, ich meine, du bist auch Juristin, und das ist einfach was unglaublich Schönes und Anregendes, wie Sokrates sich dort verteidigt hat, wie er das Recht schützt, ja, wie er ihm gesagt wird, ja, du kannst dein Leben retten, wenn du jetzt, ja, also was Falsches, also jetzt ein Schuldbekenntnis abgibst, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Und nein, er bleibt wahrhaftig, ja. Er versucht nicht, sich dem zu entziehen, auch wenn es ungerecht ist, ja.
Ja.
Weil er hat ja nichts verbrochen. Er hat eben einfach junge Leute und Leute angezogen, durch seine Art, Diskussionen zu führen, durch seine Art, Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen, ja, zum Nachdenken anzuregen. Und das ist schon was Schönes. Und vor allem für mich in der heutigen Zeit, wo wir gerade jetzt erleben, dass das Recht, jedenfalls im internationalen Bereich, völlig an Bedeutung zu verlieren scheint, dass wir von einer regelbasierten Ordnung zu einer machtbasierten Ordnung übergeht. Und ich habe erst gestern einen Podcast gehört, ich höre sehr viele Podcasts, und zwar vom Schweizer Rundfunk, kann ich sehr empfehlen, Sternstunde Philosophie.
Ah ja, der ist gut.
Und da war die Barbara Bleisch,
ja.
Die leitet ja jetzt das Philosophikum in Lech, also ich schätze sie sehr. Und die Barbara Bleisch hat ein Gespräch mit der Julie C. geführt. Und ich habe auch immer geschätzt.
Ja.
Also ihre ersten Bücher habe ich mit Begeisterung gelesen, später dann ein bisschen weniger, muss ich ehrlich sagen. Und sie ist ja Juristin,
ja.
Ist ja auch Verfassungsrichterin, ich glaube am Sächsischen Verfassungsgericht ist sie, die haben ja so Teilzeitbeschäftigte. Und da ist auch gesprochen worden über den Ukraine-Krieg und über das Verhältnis zu Russland. Und da hat mich schon entsetzt, und es beschäftigt mich immer noch, weil sie sagt, man muss das aus dem Blickwinkel beurteilen, dass in der Politik, in dieser Weltpolitik, Interessen eine Rolle spielen, nicht das Recht. Und Russland hat Interessen, die sie vertreten. Und da hat die Barbara Bleisch auch gesagt, ja, aber dass die Amerikaner jetzt gegen diese Resolution, UNO-Resolution gestimmt haben, in der Russland des Angriffskriegs beschuldigt worden wäre, dass sie dagegen gestimmt haben.
Ja.
Und da sagt die Julie Zehner, ja, das ist absolut nachvollziehbar, weil sich die Amerikaner denken oder Trump denkt, ja, er muss ja dann in ein, zwei Jahren mit dem Putin verhandeln und daher hat ein Interesse daran, dass Russland jetzt nicht verurteilt wird. Also wo alles, woran, ja, ich muss sagen, ich geglaubt habe,
ja, yeah,
oder noch immer glaube, ich lass mir das auch nicht wegnehmen, dem untergeordnet wird.
Yeah.
Wer hat welche Interessen, wer setzt seine Interessen wie durch, und das ist dann absolut gerechtfertigt.
Yeah.
Und das ist schrecklich, wo das Völkerrecht dann überhaupt keine Verbindlichkeit mehr hat, ne? Dann kommt sofort, das hat mir auch von der Julie C., also schon auch entsetzt, zu dem russischen Angriffskrieg, na, was haben die Amerikaner gemacht, in Vietnam zum Beispiel, sagt die Barbara Bleisch, na, ist das nicht Whataboutism? Nein, 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 aber man muss immer die Vergangenheit mit berücksichtigen. So. Also ich finde das nicht, ne? Man muss schon an einen anderen Maßstab auch hier anlegen können.
Ja.
Man muss schon sagen, es gibt Grundsätze für das Zusammenleben der Menschen im Kleinen, aber auch der Völker im Großen, die einem von bestimmten Grundsätzen bestimmt sind. Und dass ich jetzt sage, ja, die Moral, Die hat da überhaupt keine Bedeutung. Yeah. Also das finde ich schon schrecklich.
Und auch nur, weil etwas nachvollziehbar ist, heißt das nicht, dass man es tolerieren sollte oder akzeptieren muss.
Man muss dagegen auftreten. Ne?
Genau, und das ist der wichtige Punkt. Liebe Irmgard, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut und hoffentlich bis bald.
Sehr gern. Alles Gute.
Ich hoffe, du konntest von der Folge einiges mitnehmen. Wenn du noch mehr über Irmgard Griss wissen willst, dann folge ihr am besten auf Twitter. Und wenn du jetzt selbst Diskussionsbedarf hast, dann komm am besten bei uns, also den Junos, den jungen liberalen Neos, vorbei. Wir schreiben uns nämlich vor allem eins auf die Fahne, inhaltliche Diskussion statt Streitereien. Willkommen bist du bei unseren Events, ganz unabhängig davon, ob du politisch aktiv werden willst oder auch nicht. Wir würden uns jedenfalls freuen, dich zu sehen und wünschen dir alles Gute. Bis bald.